Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Wenn es um politische Bildung in Deutschland geht, dann war lange Zeit die Bundeszentrale für politische Bildung so etwas wie ein Gradmesser unserer Demokratie. Ziel der BPB ist es, das Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das demokratische Bewusstsein zu stärken und zur politischen Beteiligung zu ermutigen. Seit dem Abgang von Thomas Krüger war das Präsidentenamt vakant, jetzt aber sorgt die neue Personalie für reichlich Debatte. Sönke Ricks, langjähriger SPD-Politiker, Merz-Kritiker und erklärter Gegner der AfD, soll neuer Präsident der BPB werden. Ausgerechnet ein Sozialdemokrat, installiert von einer unionsgeführten Bundesregierung. Was bedeutet diese ungewöhnliche Personalentscheidung? Welche Folgen hat sie für die politische Bildung, die Neutralität der Behörde und welche Signale sendet die Große Koalition damit eigentlich aus? Darüber spreche ich jetzt mit Peter Höres, Professor für neueste Geschichte an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, und er war über 8 Jahre im wissenschaftlichen Beirat der BPB. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Professor, was ist hier eigentlich passiert? Wie ordnen Sie diese Entscheidung ein, dass die Union das Vorschlagsrecht für den BPB-Präsidenten an die SPD abtritt?
Ja, also es hat hier einen Deal gegeben. Die Union durfte die Spitzen von BND, also Bundesnachrichtendienst, und Verfassungsschutz besetzen. Das hat sie auch getan. Und im Gegenzug hat die SPD das Vorschlagsrecht erhalten für den neuen Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung.
Viele sprechen da von einem Versorgungsfall oder einem personalpolitischen Schwächeanfall der SPD. Also so nach dem Motto, das ist jetzt nicht gerade die personell stärkste Entscheidung. Ist diese Kritik berechtigt oder überzogen?
Wie man sieht. Also der Sönke Ricks war Sprecher der parlamentarischen Linken der SPD und ist ein doch sehr prononcierter Kulturkämpfer der SPD. Er hat ein ganz eigenes Verständnis von Extremismusprävention. Also Extremismus gibt es bei ihm nur von rechts, von links gibt es das nicht. Und auch den Islamismus vernachlässigt er oder thematisiert er nicht. Und insofern könnte man auch sagen, es ist eine geschickte Personalie, die hier doch eine sehr wichtige und große Behörde im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums eindeutig besetzt mit einem, der sozusagen sich nicht offensichtlich an die Prinzipien des Beutelsbacher Konsenses der politischen Bildung gebunden fühlt.
Der neue Präsident Sönke Ricks, Sie haben es angesprochen, ist politisch ziemlich klar verortet. Und da schließt sich die Frage gleich an, was bedeutet denn das, wenn jemand so ausgeprägt einen parteipolitischen Hintergrund hat? Was bedeutet das für die Glaubwürdigkeit der Institution, die offiziell ja überparteilich arbeiten soll?
Genau, also ich habe eben schon angesprochen, grundlegend ist dieser Beutelsbacher Konsens der politischen Bildung von 1976 und der besagt eben, dass Themen, die in der Gesellschaft kontrovers debattiert werden, auch so dargestellt werden müssen in ihrer Breite und insbesondere Schüler nicht mit Meinungen überwältigt werden und Positionen. Und genau das ist etwas, was schleichend erodiert ist, jetzt schon bei der Bundeszentrale für politische Bildung in den vergangenen 25 Jahren unter Präsident Thomas Krüger, der auch von der SPD kam. Jetzt mit diesem profilierten Linken und seinen Äußerungen, die also überall Rassismus wittern, bei Friedrich Merz und in der CSU, bei der AfD sowieso, scheint es also unmöglich zu sein, dass hier eine Korrektur in Richtung Sachlichkeit, Pluralismus und politische Integration zustande kommt.
Jetzt wollte ich nur noch mal zum Verständnis fragen. Diese Personalentscheidung ist eine Entscheidung der SPD und da kann Alexandra Dobrindt, das Innenministerium, überhaupt nichts dran rütteln, weil man das so aufgeteilt hat? Oder ist da sehr wohl noch ein Einfluss drauf? Man lässt es aber irgendwie durchgehen, nur um den Koalitionsfrieden sozusagen nicht zu gefährden?
Also um es klar zu sagen, diese Entscheidung ist eine Entscheidung des Bundesinnenministers Dobrindt. Ja? Also der ernennt den Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung. Das andere ist natürlich jetzt eine Sache der Aushandlung mit dem ja übrigens deutlich kleineren Koalitionspartner. Und insofern wäre natürlich etwas hier zu unternehmen und man könnte, wie damals beim Bundesverfassungsgericht, jemand, den man für nicht geeignet hält, natürlich ablehnen auch.
Lassen Sie uns auf die Personalie Sönke Rix bzw. auf seine Inhalte nochmal genau eingehen. Sie haben das schon angedeutet, dass es jetzt eine neue Ausrichtung geben wird. Was bedeutet das jetzt in der täglichen Arbeit des BPB? Beziehungsweise in was für einem Zeitraum denkt man da? Sie haben da ja auch eine gewisse Inneneinsicht, um gewisse Ziele der Bildung oder der Einflussnahme zu erreichen.
Also es ist keine Neuausrichtung, das ist gerade das Problem, denn die Bundeszentrale wurde in den letzten 25 Jahren eben schon wesentlich von ihrem Präsidenten Thomas Krüger geprägt in eine bestimmte Richtung, die man mit den Stichworten Identitätspolitik, Kampf gegen Rechts umreißen könnte. Kooperationspartner waren Stiftungen wie die Linksaußen, Amadeo-Antonio-Stiftung, der Faktenchecker Rezo, ne, also Faktenchecker in Anführungszeichen, wurde engagiert. Instagram-Angebot Say My Name stellte die deutsche Gesellschaft als rassistisch dar. Und es wurden linke bis Linksaußen-Autoren wie Annika Bruckschmidt, Ibrahim Xendi oder Andreas Speit verlegt. Also insofern hatte die Bundeszentrale eine massive Schieflage schon in der Vergangenheit, ein Abschied vom Beutelsbacher Konsens. Und das ist auch allen Abgeordneten der Union, mit denen ich gesprochen habe, aufgefallen natürlich. Und die Antwort, die ich immer bekam, war, also man warte jetzt auf den Abgang von Krüger, ja, um eben diese Schieflage korrigieren zu können. Und jetzt sind die Voraussetzungen durch die Bundestagswahl die neue Regierung gegeben worden. Das Innenministerium ist wieder an die Union gefallen. Und man hat hier diese Chance eben nicht ergriffen jetzt.
Das ist interessant, weil Friedrich Merz hatte ja vor der Wahl gesagt, in ganz vielen Bereichen, links ist vorbei. Da passt ja dann diese Personalentscheidung und dieses weiter so in dieser ganzen Geschichte, wenn wir uns diese politische Bewertung mal erlauben, überhaupt nicht.
Nein, also der neue Chef, Sönke Rix, hat auf Twitter geschrieben vor 2 Jahren, Herr Merz schürt populistische, rassistische Ressentiments. Die CDU driftet immer weiter nach rechts. Das ist Originalton Rix. Und dieser Mann soll jetzt die politische Bildung führen in Deutschland mit einem Etat von 100 Millionen Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist nicht eine Korrektur, sondern im Gegenteil, das ist eine Beschleunigung dieses linken Kulturkampfes.
Gibt es aber, abgesehen von diesen Ausrichtungen und dieser Schieflage, die Sie angesprochen haben, noch etwas Positives, was die BPB überhaupt noch leistet? Weil manche sagen ja, es ist eine unverzichtbare Stütze des demokratischen Gemeinwesens und so weiter und so fort. Und es ist ja auch eine Realität. Viele, viele Bücher, Standardwerke, sei es jetzt das Grundgesetz und so weiter, werden ja auch vom BPB sehr günstig herausgebracht und gerade Heranwachsenden oder Schülern von der 9. bis zur 12. Klasse zur Verfügung gestellt oder auch für ihre Studenten in den Hörsälen und so weiter. Also eine gewisse positive Funktion, erfüllt die das noch oder ist das alles so durchdrungen jetzt mittlerweile schon von diesem Zeitgeist, dass es schon gar nicht mehr möglich ist, von Neutralität zu sprechen oder von einem gewissen Nutzen?
Also ich bitte Sie, das Grundgesetz, an das kommt man kostenfrei im Netz. Dafür braucht man keine Behörde, die 100 Millionen Steuermittel verbraucht. Ja?
Touché.
Also das zu distribuieren. Und natürlich gibt es auch noch Angebote der BPB, die sozusagen im traditionellen Sinne nüchterne Information liefern. Aber das Ganze ist eben stark überlagert und gerahmt von dieser kulturkämpferischen, identitätspolitischen Linken Anti-Rechts. Und Anti-Rechts heißt eben ganz undifferenziert alles, was man dafür hält, Ausrichtung. Das ist eben das Problem. Und damit werden also die Angebote, die noch da sind oder die im eher klassischen Sinne betrieben werden oder angeboten werden, entsprechend gerahmt und umgeben.
Die AfD fordert in Sachsen-Anhalt sogar die Auflösung der Landeszentrale und will einen Ersatz schaffen durch eine Behörde für Heimat- und Brauchtumspflege. Hat man da tatsächlich auch Angst davor? Ist das auch ein Grund, warum man jetzt da nochmal so Richtung links in die Vollen geht, weil man diesen Angriff auf die politische Bildungslandschaft links einfach ernst nimmt?
Ja, aber ich meine, man provoziert damit ja gerade solche Anträge und stärkt damit eigentlich gerade auch solche Vorhaben. Es ist wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ne? Also anstatt die Kritik aufzunehmen, die aus der Breite und Mitte der Gesellschaft kommt und daraus auch Konsequenzen zu ziehen und selbst pluralistischer zu werden, macht man genau das Gegenteil. Man verschärft den Linkskurs und den einseitigen Kurs und damit befeuert man natürlich solche radikalen Vorhaben wie die Abschaffung der ganzen Institutionen. Also man sägt wirklich selbst an dem Ast, auf dem man sitzt.
Es wäre ja ein Ersatz geschaffen worden. Ich weiß nicht, wie die das im Detail sich das vorstellen. Wissen Sie da genaueres?
Ja, ich meine, das wirkt noch ein bisschen unausgegoren. Also das Ganze ist eher eine Einrichtung, die BPB, ne, die von der Idee gut und sinnvoll ist auch. Ja, also sozusagen hier politische Bildung zu betreiben, Informationsangebote, die eben gerade nicht parteipolitisch geprägt sind. Ne? Das ist ja gerade der Vorteil so einer Institution oder sollte er sein. Und diesen Vorteil gibt man eben aus den Händen jetzt.
Die BPB ist ja per Erlass geschaffen worden und kann dementsprechend auch relativ einfach wieder abgeschafft werden, oder? Also wie hoch sind denn da die Hürden?
Die sind nicht hoch. Also einen Erlass kann man zurücknehmen. Deswegen ist es so, bei den Landeszentralen, die es ja auch noch gibt in den Bundesländern, dass diese jetzt peu à peu, etwa in Nordrhein-Westfalen, auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden sollen. Die Bundeszentrale ist tatsächlich durch einen Erlass geschaffen worden und deren Aufgabe wird auch in einem Erlass derzeit vom 24. Januar 2001 bestimmt. Und da steht eben drin in dem Erlass, dass die Aufgabe daran besteht, Maßnahmen der politischen Bildung zu treffen, die Verständnis für politische Sachverhalte fördern, das demokratische Bewusstsein festigen und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit stärken. Das ist also ein etwas allgemeineres Aufgabenprofil, in dem aber schon auch deutlich wird, dass hier also nicht in eine Richtung politisiert werden soll.
Wir haben es am Anfang erwähnt, Sie waren über 8 Jahre im wissenschaftlichen Beirat. Was können Sie vom Innenleben der BPB erzählen, beziehungsweise in was für eine Richtung hat die sich damals, als Sie noch dabei waren, schon entwickelt?
Die BPB erschien mir nicht als besonders kritikfähig. Ne? Also wenn man im Beirat, das habe ich öfters gemacht, dort Kritik geübt hat an einzelnen Formaten, dann wurde das eher so als eine Art Nestbeschmutzung aufgefasst und meine grundsätzliche Loyalität zu dieser Organisation in Frage gestellt. Und man hat eigentlich da nicht besonders responsiv reagiert. Es gab dann immer so den ein oder anderen Skandal, den auch Medien aufgegriffen haben. Also etwa als das Sommermärchen 2006 eben als Brutstätte des Nationalismus deklariert wurde, dann wurde das mal zurückgezogen. Das geschah aber meistens auf Intervention eben des Bundesinnenministeriums, das ja auch die Dienstaufsicht hat und insofern hier fallweise tätig wurde, ne? Aber als besonders kritikfähig habe ich die Bundeszentrale eigentlich nicht erlebt.
Welche Folgen hat jetzt die Ernennung von Riggs langfristig für die politische Bildungsarbeit des Bundes, aber natürlich auch im Ergebnis? Also Sie können jetzt keine Wahlprognose oder sowas abgeben, aber generell, was für einen Effekt hat das, wenn man so eine Behörde wie die BPB einfach so ausrichtet oder einfach so weiterlaufen lässt, wie es gerade passiert?
Naja, das Problem war ja auch beim Vorgänger, dass der einen Vertrag erhalten hat, der ihn also bis zu seiner Verrentung diesen Posten garantiert hat. Und das waren eben 25 Jahre. Nun weiß ich nicht, was für einen Vertrag genau Herr Riggs erhält, aber ich fürchte fast, dass er Jahrgang 75, dass hier auch wieder eine längerfristige Weichenstellung vorgenommen wurde. Und das ist natürlich fatal, ne? Also es befördert die Polarisierung der Gesellschaft. Die Union legt sich ein Kuckucksei ins Nest und desavouiert ihre eigene Arbeit damit auch. Aber was ich jetzt als Staatsbürger noch schlimmer finde, ist eben, dass hier diese Institution massiv beschädigt wird als eine Institution, die eigentlich eine parteiübergreifende politische Bildung garantieren sollte.
Weil Sie gesagt haben, das wird wieder eine längerfristige Geschichte. Da sind wir wieder bei dem Versorgungsfall vom Anfang, den ich angesprochen hatte.
Ja, es ist aber wirklich schlimmer, ne? Also Versorgungsfall ist das eine, das gibt es ja öfters in der Politik. Und das ist ärgerlich, auch im Hinblick auf den Steuerzahler. Aber es geht hier wirklich auch um inhaltliche Weichenstellungen in einem Kulturkampf, der eben von links seit langem geführt wird.
Abschließend, was wäre aus Ihrer Sicht nötig, um auch das Vertrauen der Bürger in die Neutralität, aber auch in eine gute Qualität der politischen Bildung wieder zu sichern?
Diese ganze Behörde müsste eben so ausgerichtet werden, dass sie die ganze Breite des politischen Diskurses abbildet und auch moderiert, ja, und nicht sozusagen sich versteht als Vertreter einer Richtung oder einer Strömung der Gesellschaft, ja. Also das wäre zwingend notwendig, um zu integrieren und auch das Ansehen der Institution wiederherzustellen.
Sagt Peter Höres, Professor für neueste Geschichte an der Universität Würzburg. Und er war über 8 Jahre im wissenschaftlichen Beirat der Bundeszentrale für politische Bildung. Herr Professor, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön und Gruß.